Jules Verne. Ein Drama in den Lüften. Am Monat September des Jahres 1850 kam ich in Frankfurt am Main an, nachdem ich die Hauptstädte Deutschlands durchreist und verschiedene brillant gelungene Ballonfahrten ausgeführt hatte. Bis jetzt aber war kein Bewohner des Bundesstaats geneigt gewesen, mich in meiner Gondel zu begleiten. Selbst die von den Herren Green, Eugène, Godard und Poitvin in Paris angestellten Versuche konnten die ersten Deutschen nicht dazu bestimmen, sich auf die Bahnen der Luft zu wagen. In Frankfurt hatte sich jedoch kaum die Nachricht von meiner bevorstehenden Auffahrt verbreitet, als drei der Honoratioren bei mir vorsprachen und um Erlaubnis baten, mich begleiten zu dürfen. Zwei Tage später sollten wir von dem Theaterplatz aus emporsteigen. Ich musste mich also sofort damit beschäftigen, die Vorbereitungen dazu zu treffen. Mein Ballon war aus Seidenzeug gefertigt, das mit Gutta-Percha präpariert und somit gegen Säuren und Gas unempfindlich und total wasserdicht gemacht worden war. Sein Umfang von 3000 Kubikmeter gestattete ihm, sich bis zu beträchtlicher Höhe zu erheben. An dem Tag unserer Auffahrt war durch die große Septembermesse viel Volks in Frankfurt versammelt. Das Leuchtgas war mir in vorzüglicher Qualität und mit großer, aufsteigender Kraft geliefert worden. Und gegen 11 Uhr morgens hatte ich den Ballon gefüllt. Natürlich nur zu 3/4, da dies eine durchaus notwendige Vorsichtsmaßregel ist. In dem Maße, wie man steigt, nimmt nämlich die Dichtigkeit der atmosphärischen Luftschichten ab. Und so könnte das unter der Hülle des Luftschiffes eingeschlossene Fluidum die Wände des Ballons sprengen, wenn es an Elastizität gewinnt. Meine Berechnungen hatten genau die Gasmenge bestimmt, die notwendig war, um mich und meine Reisegefährten davonzutragen. Wir sollten um 12 Uhr aufbrechen und es gewährte einen prächtigen Anblick, wie die ungeduldige Menge sich an die Einfriedungen, die um den Ballon gezogen waren, drängte, den ganzen Platz überschwemmte, sich in den umliegenden Straßen aufhielt und die Fenster sämtlicher Häuser, die auf den Platz hinausgingen, vom Erdgeschoss bis zum Dachboden besetzte. Der starke Wind der letzten Tage hatte sich gelegt und eine drückende, wolkenlose Hitze herrschte in der Atmosphäre. Nicht ein Hauch belebte die Luft. Bei solchem Wetter konnten wir an derselben Stelle wieder herabkommen, von der sich unser Ballon erhoben hatte. Ich nahm 300 Pfund Ballast, in Säcke verteilt, mit mir. Die ganze runde Gondel hatte 4 Fuß im Durchmesser, 3 Fuß Tiefe und war bequem eingerichtet. Das Hanfnetz, von dem sie getragen wurde, dehnte sich symmetrisch über die obere Hemisphäre des Luftschiffes aus. Der Kompass war an seinem Platz, das Barometer hing in dem Kreise, in welchem die Tragetaue zusammenliefen, und der Anker wurde sorgfältig in Bereitschaft gehalten. Alles war zum Aufbruch fertig. Unter den Personen, die um die Barriere standen, bemerkte ich einen jungen Mann mit blassem Antlitz und aufgeregten Zügen. Es fiel mir auf, dass ich ihn hier sah, weil er schon bei meinen übrigen Luftfahrten in mehreren Städten Deutschlands ein sehr eifriger Zuschauer gewesen war. Er betrachtete mit einer gewissen, unruhigen Gier meine interessante Maschine, die noch unbeweglich einige Fuß über dem Erdboden schwebte, und verhielt sich unter all seinen Nachbarn vollkommen schweigend. Es schlug 12 Uhr und somit war der Augenblick zum Aufsteigen gekommen. Meine Reisegefährten aber ließen sich nicht sehen. Ich sandte nach der Wohnung eines jeden und erfuhr, dass der eine nach Wien, der andere nach Hamburg und der dritte nach London abgereist sei. Der Mut hatte sie also noch im letzten Augenblick verlassen. Und doch war diese Exkursion, dank den Fortschritten, die die heutige Luftschifffahrt gemacht hat, vollständig gefahrlos. Da die Herren sich gesagt haben mochten, dass sie einen Teil des Festprogramms bildeten, war ihnen der angstvolle Gedanke gekommen, sie könnten gezwungen werden, wo sie sich freiwillig erboten hatten. Und so waren sie in demselben Moment, wo der Vorhang aufging, von dem Schauplatze geflohen. Ihr Mut stand augenscheinlich im umgekehrten Verhältnis zu dem Quadrat ihrer Geschwindigkeit, sich aus dem Staube zu machen. Die halb getäuschte Menge ließ Unmut und üble Laune merken. Ich selbst war keinen Augenblick darüber unschlüssig, dass ich nun allein aufbrechen wollte. Um das Gleichgewicht zwischen der spezifischen Schwere des Ballons und dem Gewicht, das befördert werden sollte, herzustellen, ersetzte ich meine Gefährten durch einige Sandsäcke und stieg in die Gondel. Die 12 Mann, von denen das Luftschiff an 12 im Äquatorialkreise befestigten Seilen gehalten wurde, ließen die Stricke etwas durch ihre Finger gleiten und der Ballon erhob sich um einige Fuß mehr. Nicht der leiseste Windhauch war zu spüren, es schien, als ob die bleischwere Atmosphäre undurchdringlich sei. »Ist alles klar?« rief ich. Die Männer standen bereit. Ein letzter Blick gab mir die Gewissheit, dass ich aufbrechen konnte. »Achtung!« Eine Regung tat sich in der Menge kund. Man schien, über die Einfriedung hinausgehen zu wollen. »Alles losgelassen!« Der Ballon stieg langsam empor. Aber ich verspürte eine so heftige Erschütterung, dass ich mich nicht halten konnte und auf den Boden der Gondel niederstürzte. Als ich wieder aufgestanden war, sah ich einen Reisegefährten neben mir. Es war der blasse junge Mann. »Genehmigen Sie meinen höflichsten Gruß, mein Herr«, sagte er mit der größten Ruhe. »Mit welchem Recht ich mich hier befinde? Nun, Sie sind jedenfalls nicht imstande, mich wieder fortzuschicken. Das ist recht genug.« Ich war einigermaßen verdutzt. Dieser Gleichmut brachte mich für den Augenblick außer Fassung und ich wusste nichts zu erwidern. Ich sah mir den Eindringling an. Er aber beachtete mein Staunen nicht weiter. »Stört mein Gewicht das Gleichgewicht Ihres Ballons, mein Herr? Gestatten Sie mir.« Und ohne meine Zustimmung abzuwarten, entlastete er den Ballon um 2 Säcke, die er hinausschleuderte. »Herr«, sagte ich nun und fügte mich wohl oder übel in die Notwendigkeit, »Sie sind in den Ballon gelangt. Gut. Sie sollen die Fahrt mitmachen. Gut. Mir aber kommt die Leitung des Luftschiffes zu.« »Ihre Zuvorkommenheit ist echt französisch, mein Herr. Sie entstammt demselben Lande wie auch ich. Gestatten Sie, dass ich Ihnen moralisch die Hand drücke, da Sie mir dies in Wirklichkeit vorenthalten. Treffen Sie Ihre Maßregeln ganz, wie Sie es für gut finden. Ich werde warten, bis Sie fertig sind.« »Woraus, um mit Ihnen zu plaudern?« Das Barometer war auf 26 Zoll gefallen. Wir befanden uns demnach 600 Meter hoch über der Stadt. Aber nichts verriet die horizontale Verrückung des Ballons, da die Luftmasse, in der er eingeschlossen war, mit ihm ging. Leider hatte sich eine Art trüber Hitze über die Gegenstände zu unseren Füßen gelegt, sodass uns ihre Umrisse nur sehr unklar erschienen. Ich sah mir von Neuem meinen Gefährten an. Er war etwa 30 Jahre alt und trug einfache Kleidung. Seine starken Züge deuteten auf unbezwingliche Energie. Und seine Muskulatur war sehr ausgebildet. Er stand regungslos, ganz von dem Staunen hingerissen, das ihm diese schweigende Auffahrt abnötigte. Er lehnte an dem Gondelrand und suchte die Gegenstände zu unterscheiden, die mehr und mehr in ein unbestimmtes Ensemble verschmolzen. »Wie ärgerlich ist dieser Nebel«, begann er nach einigen Minuten. Ich antwortete nicht. »Ich sehe, Sie sind böse auf mich«, fuhr er fort. »Ich konnte die Reise nicht bezahlen und musste so wohl den Weg des Überfalls wählen.« »Es hat Sie niemand gebeten, jetzt herunterzusteigen, Herr. Und wissen Sie denn nicht, dass ganz dasselbe den Grafen von Laurenein und von Dampierre begegnete, als sie am 15. Januar 1784 in Lyon aufstiegen? Ein junger Kaufmann mit Namen Fontaine kletterte über die Galerie und zwar mit großer Gefahr für die Maschine. Er hatte die Reise mitgemacht und niemand ist dabei verunglückt. Wenn wir wieder auf festem Boden sind, werden wir Zeit genug haben, uns auseinanderzusetzen«, entgegnete ich, durch seinen leichten Ton pikiert. »Ha, denken wir jetzt noch nicht an die Rückkehr?« »So glauben Sie nicht, dass ich bald herabsteigen werde?«
»Herabsteigen?« sagte er überrascht. »Herabsteigen? Zunächst wollen wir doch höher hinaus.« Und bevor ich dazwischen treten konnte, hatte er 2 Sandsäcke ergriffen und sie über den Gondelrand hinausgeschleudert, noch ehe sie ausgeleert waren. »Herr«, rief ich zornig aus. »Ihre Geschicklichkeit ist mir sehr wohl bekannt«, sagte langsam und bedächtig der Unbekannte. »Ihre schönen Ballonfahrten haben allgemeines Aufsehen gemacht. Wenn man aber das Experiment die Schwester der Praxis nennt, so ist es auch einigermaßen mit der Theorie verwandt. Und ich habe lange Studien über die Kunst der Aerostatik gemacht. Das ist mir in den Kopf gestiegen.
fügte er traurig hinzu und verfiel in tiefes Sinnen. Nachdem der Ballon noch einmal gestiegen war, blieb er jetzt stationär. Der Unbekannte sah nach dem Barometer und sagte, »Wir sind 800 Meter hoch. Die Menschen sehen von hier oben aus wie Insekten. Ich glaube, man müsste sie immer aus dieser Höhe betrachten, wenn man vernünftig über ihre Verhältnisse urteilen will. Der Theaterplatz gleicht jetzt einem ungeheuren Ameisenhaufen. Sehen Sie, wie die Menge sich nach den Kais zieht und auf der Zeil vermindert. Jetzt sind wir über dem Dom. Der Main erscheint nur noch wie eine weißliche Linie. Und jene Brücke, die Mainbrücke, sieht aus wie ein Faden, der über den Fluss gespannt ist.« Die Atmosphäre hatte sich etwas abgekühlt. »Es gibt wirklich nichts, was ich für Sie, meinen Herrn Wirt, nicht tun möchte«, fuhr mein Begleiter fort. »Wenn Sie friert, bin ich bereit, meine Kleider auszuziehen und sie Ihnen zu leihen.« »Danke«, antwortete ich trocken. »Wir wollen jetzt aus der Not eine Tugend machen. Reichen Sie mir die Hand. Ich bin ein Landsmann von Ihnen und gedenke Sie mit meiner Unterhaltung für den Ärger, den ich Ihnen verursacht habe, zu entschädigen.« Ich setzte mich, ohne irgendetwas auf seine Worte zu erwidern, am anderen Ende der Gondel nieder. Der junge Mann hatte inzwischen aus den weiten Taschen seines Überrocks ein umfangreiches Heft geholt. Es war eine Arbeit über die Aerostatik. »Ich besitze eine interessante Sammlung von Stahlstichen und Karikaturen, die in Bezug auf unsere lustige Liebhaberei gefertigt sind«, hub er an. »Wie ist diese wertvolle Entdeckung zugleich bewundert und verhöhnt worden? Glücklicherweise stehen wir nicht mehr in der Zeit, wo Männer wie Montgolfier mit Wasserdampf künstliche Wolken herstellten und Gas aus der Verbrennung feuchten Strohs und zersetzter Wolle zu erzeugen suchten. Wollen Sie vielleicht das Verdienst der Erfinder verringern?«, fragte ich, denn ich hatte unterdessen beschlossen, mir das Abenteuer zunutze zu machen. »Es war doch immerhin Großes, die Möglichkeit, sich in die Lüfte zu schwingen, mit einem Versuch darzutun.« »Wer wollte denn den Ruhm der ersten Luftschiffer in Abrede stellen, mein Herr? Es dokumentierte sich ein ungeheurer Mut darin, mittels so gebrechlicher Höhlen, die nur erwärmte Luft enthielten, emporzusteigen. Aber ich frage Sie, hat die Aerostatik seit den Aufsteigungen Blanchards, das heißt seit beinahe einem Jahrhundert, große Fortschritte gemacht? Sehen Sie, mein Herr«, und der Unbekannte zog einen Kupferstich aus seiner Sammlung hervor, »hier ist die erste von Pilatre de Rosier und dem Marquis d'Arlon unternommene Luftreise abgebildet, nur 4 Monate nachdem die Ballons erfunden waren. Ludwig der 16. hatte seine Erlaubnis zu dieser Reise verweigert und nur gestattet, dass 2 zum Tode Verurteilte die Luftbahnen beschritten. Pilatre de Rosier war empört über diese Ungerechtigkeit und brachte es durch viele Intrigen endlich dahin, die Reise selbst mitmachen zu dürfen. Man hatte damals die Gondel, durch die das Manöver so sehr erleichtert wird, noch nicht erfunden. Nur eine kreisförmige Galerie lief rund um den unteren, verengten Teil der Montgolfier. Die beiden Aeronauten mussten sich also bewegungslos am Ende der Galerie halten, denn durch das feuchte Stroh, womit man dieselbe gefüllt hatte, war ihnen jede Bewegung untersagt. Über der Mündung des Ballons hing ein Kohlenbecken mit Feuer, und wenn die Reisenden steigen wollten, mussten sie, auf die Gefahr hin, ihre Maschine in Brand zu stecken, Stroh auf diesen Feuerherd werfen. Dann gab die mehr erwärmte Luft dem Ballon neue aufsteigende Kraft. Die beiden kühnen Luftschiffer brachen am 21. November 1783 von den Gärten zu La Muette, die der Dauphin ihnen zur Disposition gestellt hatte, auf. Das Schiff hob sich majestätisch, fuhr an der Ile de Cygne entlang, setzte an der Barrière de la Conférence über die Seine und näherte sich, zwischen dem Invalidendom und der Kriegsschule hinsteuernd, dem Saint-Sulpice. Nun verstärkten die Aeronauten das Feuer, überschritten den Boulevard und stiegen jenseits der Barrière d'Enfer wieder herab. Als der Ballon den Erdboden berührte, sank er in sich zusammen und begrub Pilatre de Rosier für einige Augenblicke unter seinen Falten. »Böse Vorbedeutung«, rief ich, denn diese Einzelheiten waren für mich von großem Interesse gewesen. »Die Vorbedeutung einer Katastrophe, die dem Unglücklichen späterhin das Leben kosten sollte«, fügte der Unbekannte in trübem Tone hinzu.
Haben Sie nie etwas davon erfahren? Niemals. Das Unglück kommt auch ohne Vorbedeutungen, meinte der Reisegefährte und versank wieder in seinen Sinnen. Wir waren unterdessen weiter nach Süden vorgerückt. Frankfurt war bereits unter unseren Füßen entflohen. Vielleicht bekommen wir einen Sturm, nahm der junge Mann seine Rede wieder auf. Wir werden zuvor herabsteigen, versetzte ich. Das wäre... Lassen Sie uns lieber emporsteigen. Auf diese Weise werden wir ihm sicherer entgehen. Und noch zwei andere Sandsäcke verschwanden im Raum unter uns. Der Ballon stieg mit enormer Schnelligkeit und blieb 1200 Meter hoch stehen. Es wurde ziemlich kalt und dabei fielen die Sonnenstrahlen noch auf die Hülle, dehnten das darin befindliche Gas aus und gaben ihm eine größere aufsteigende Kraft. Fürchten Sie nichts, wandte sich der Unbekannte an mich. Wir haben 3500 Teusen atmungsfähige Luft. Im Übrigen kümmern Sie sich nicht um das, was ich tue. Ich wollte aufspringen, aber eine kräftige Hand hielt mich auf meiner Bank zurück. Ihr Name, rief ich. Mein Name? Was kann Ihnen an meinem Namen liegen? Ich frage Sie nach Ihrem Namen. Nennen Sie mich Erostratus oder Empedokles, wie Sie wollen. Die Antwort war nichts weniger als beruhigend. Der Unbekannte sprach übrigens mit eigentümlicher Kaltblütigkeit, sodass ich mich nicht ohne Unruhe fragte, wer er sein mochte. Mein Herr, fuhr er nach einer kleinen Pause fort, man hat seit dem Physiker Char nichts Neues erdacht. 4 Monate nach Entdeckung der Aerostatik erfand dieser geschickte Mann die Klappe, durch die das Gas entweichen kann, wenn der Ballon zu voll ist oder wenn man tiefer steigen will. Sodann verdanken wir ihm die Gondel, welche die Manöver der Maschine erleichtert, das Netz, von dem der Ballon umspannt wird und das die Last auf seine ganze Oberfläche verteilt, den Ballast, durch den wir beliebig steigen und landen können, den Kautschuküberzug, der das Gewebe wasserdicht macht und endlich das Barometer, das die erreichte Höhe angibt. Außerdem brachte Charles Hydrogen in Anwendung, das 14-mal leichter ist als Luft und mit Hilfe dessen man in die höchsten atmosphärischen Schichten gelangen kann, ohne der Gefahr einer Feuersbrunst ausgesetzt zu sein. Am 1. Dezember 1783 drängten sich 300.000 Zuschauer um die Tuilerien. Charles stieg empor und die Soldaten präsentierten vor ihm das Gewehr. Er machte 9 französische Meilen in der Luft und lenkte seinen Ballon mit einer Geschicklichkeit, wie sie von den jetzigen Aeronauten noch nicht übertroffen ist. Der König setzte ihm hierauf eine Pension von 2000 Livres aus. Denn damals wurden neue Erfindungen noch ermutigt. Es schien mir, als sei der Unbekannte von einer gewissen Aufregung ergriffen. Mein Herr, nahm er den Faden seiner Rede wieder auf, ich bin durch meine Studien hinlänglich davon überzeugt worden, dass die ersten Aeronauten ihre Balance mit einem Steuer lenkten. Von Blanchard zu schweigen, dessen Behauptungen in Zweifel gezogen werden können, wusste doch Guiton Morveau mit Hilfe der Ruder und des Steuers seiner Maschine merkliche Bewegungen und eine bestimmte Richtung mitzuteilen. Letzthin hat ein Pariser Uhrmacher, Herr Julien, auf dem Hippodrom überzeugende Versuche in dieser Beziehung angestellt. Denn dank einem eigentümlichen Mechanismus kehrt sich sein länglich gestalteter Ballon entschieden gegen den Wind.